Hallo Till, hallo Moritz, hier ist Yuzu Yu und ihr habt mich oder eure Redaktion hat mich eingeladen, bei euch in die Sendung zu kommen. Das Problem ist, ich habe keine Zeit. Ich habe ganz kurzfristig jetzt einen Urologietermin bekommen und ihr wisst, einen Urologietermin darf man nicht verschieben, weil man kriegt sonst nie wieder einen. Und dann wird's scheiße, ne? Lange Rede, kurzer Sinn, ich komme heute nicht. Tut mir leid, vielleicht wird es irgendwann anderes mal was mit Till und Yuzu Yu und Moritz. Sorry.
Talk ohne Gast. Die Satire-Show mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.
Ja, herzlich willkommen. Talk ohne Gast. Mir gegenüber Till Reiners. Mein Name ist Moritz Neumeier. Wir sind ja beide, sind wir ja Satiriker, sollen wir immer sagen. Falls Sachen dann doch aus Versehen
rausgeschnitten werden. Also wir meinen nicht immer alles ernst, aber manchmal schon. Es ist eine Mitdenksendung. Also ihr müsst dann immer aufpassen. So, wann meinen Sie was? Wann können Sie was ernster meinen? Wann nicht?
Ja, weil ab und zu sagen wir auch Sachen und dann sind die ganz, auch ganz ironisch. Ne? Also Ironie bedeutet, dass man
das
Sachen
Gegenteil.
Sagt.
Das Gegenteil.
Aber die sind dann so gegenteilig gemeint. Wenn ich zum Beispiel sage, Goebbels war ein guter Mann, dann meine ich das natürlich nicht ernsthaft, es sei denn, es gibt jetzt noch einen lebenden Goebbels, der vielleicht Kindergärtner ist. Der ist
vielleicht ein guter Mann, aber nicht nur, aber weil er Goebbels heißt, heißt es erstmal nicht, dass er gut ist.
Es heißt aber auch nicht, dass er schlecht ist. Ne? Das ist wie mit Kevin. Nicht jeder Kevin ist ein dämlicher Assi, den man auslachen sollte. Es gibt auch gute Kevins.
Kevin Kühnert zum Beispiel.
Wer ist Kevin Kühnert?
Der Juso-Chef der SPD.
Ah, das ist der hier gegen GroKo und sowas immer gesagt hat. Boah, jetzt mache ich mir mal richtig. Und dann kam GroKo.
Dann kam die GroKo. Ja.
Also hat nicht so gut funktioniert, aber er ist so ein Stänkerer, ne?
Wer heute nicht gekommen ist, aber gut funktioniert, ist Yuzu Yu.
Ja, hab ich noch nie, ich bin ganz ehrlich, habe ich noch nie was von gehört. Ich dachte, wir reden von Yu-Gi-Oh! Und dachte, what?
Yu-Gi-Oh? Wer ist das denn?
Yu-Gi-Oh! Diese Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten.
Hab ich nie gehört.
Ja, ist nicht deine Generation.
Ja, siehst du, aber so haben wir irgendwie Wissensinseln, die sich irgendwann mal überlappen werden. Das ist doch ganz schön. Yuzu Yu ist Rapper und hat gerade ein neues Album raus. Furchtbarer Titel, ehrlich gesagt. Also furchtbar zu merken. Shibuya Crossing.
Shibuya Crossing.
Shibuya Crossing. Ist ein gutes Album.
Was heißt das?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es geht irgendwie, glaube ich, um Japan. Er hat mal in Japan gelebt als Kind. Hat auch irgendwie Japanologie studiert und irgendwie Journalistik, Theaterwissenschaften, irgendwie sowas.
Also doch, sehr nah dran an Yu-Gi-Oh!
Sehr nah dran an den Magic-Karten deiner Jugend. Ja. Und ich habe geträumt von ihm.
Weirdester Einstieg für eine Vorstellung eines Künstlers ist.
Ich habe geträumt von ihm. Aber wirklich heute. Ich habe heute geträumt. Ich bin heute aufgewacht, habe gedacht, das ist ein weirder Traum. Ich war bei Yuzu Yu auf einer Party.
Im Traum oder warst du wirklich?
Im Traum.
Okay, ja.
Und er hat dann irgendwann, und ich gehörte aber nicht zu der Party-Crowd. Also ich kannte da niemanden.
Du warst Kellner oder was?
Ja, ich glaube, Yuzu Yu kennt uns jetzt auch. Also er kennt mich auch nicht. Nee, ich war einfach da. Also ich war einfach da, ich hatte mich so reingemogelt, wie man das manchmal macht, sich auf Partys mogeln.
Passiert mir ständig.
Nein, aber du siehst, manchmal denkt man sich doch, man läuft so 10 Uhr, 11 Uhr abends, Leute, da ist irgendwo Licht in einem Zimmer, dann denkt man sich, ach witzig, da gehe ich mal vorbei, WG-Party. So. Und dann gibt es immer diesen doofen Moment nach ein, zwei Stunden, wo dann der Gastgeber merkt, Digga, aber wer bist du eigentlich, mit wem bist du denn eigentlich hier? Und da musst du schaffen, in den ein, zwei Stunden Zeitfenster, die du meistens hast, dich so gut mit Leuten zu verstehen, dass die schon denken, so, ach so, der ist mit dem hier, die sind befreundet.
Aha, okay.
So, das ist der,
also
das
du bist,
ist der Trick.
Du bist so der Party-Crash. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie
Party-Schnorrer, würde ich eher sagen. Nee, ist kein
Crash. Ich habe noch nie gedacht, dass er, ach guck mal, da ist Licht an, da ist warm. Das ist eher so ein obdachlosen Move, ne?
Es ist, es ist wie obdachlos, nur, sozusagen, man ist Party-obdachlos.
Mhm, okay.
Es ist eine Party-Obdachlosigkeit. Und, also... Und da war ich da also bei Yuzu Yu auf der Party, als Party-Obdachloser.
Ja.
Und da bin ich aber aufgeflogen. Und dann hat Yuzu Yu irgendwann zu mir gesagt, was machst du denn eigentlich hier? Du gehst jetzt mal besser, ne? Ganz unangenehm für mich. Und dann hab ich gesagt, nee, ich will aber nicht gehen. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht, war ein Albtraum. Ganz unangenehm, weil man war nicht so dazugehörig, aber ich wollte auch irgendwie Teil der Party sein.
Oh, okay.
Yuzu Yu hat diesen Spitzensong gemacht, übertreib nicht deine Rolle.
Ich höre keine Musik.
Ja, aber ist doch gut. Aber ist doch einfach ein guter Satz auch. Also der hat ihn, glaube ich, nicht erfunden, aber der hat ihn groß gemacht.
Übertreib mich deine Rolle. Ja, das an sich ist genial.
Oder?
Ja, klar, absolut.
Also auch so davon ausgegangen, so jeder Mensch hat so eine Rolle in der Gesellschaft, aber man sollte sie nicht übertreiben. So wie so ein Bäcker, der einfach immer Brötchen verkauft. So, nee. Oder auch Comedians, ja, wir beide. Ja? Wenn wir jetzt ständig versuchen, Witze zu machen, so, dann,
ja, vor allem abseits der Bühne.
Abseits der Bühne, genau.
Da, wo die Rolle nicht mehr hingehört.
Genau,
ja, klar.
Wo ich dann auch mal zu dir sagen würde, übertreib mich deine Rolle. Oder Verkehrspolizist zum Beispiel, der den Verkehr regelt, aber die Ampel geht. Der übertreibt auch seine Rolle.
Kennt deinen Platz. Kann man auch dazu sagen.
Deinen Platz.
Mhm. Ja. Okay.
Und hat angefangen bei, wir haben auch schon mal drüber geredet, Rap am Mittwoch. Bei dieser wöchentlich oder monatlich stattfindenden Rap-Geschichte, wo Leute gegeneinander freestylen. Ja. Ja. Und da hat er, den kannte niemand. Und der hat sofort Rap am Mittwoch gewonnen. Und ja, dadurch war er irgendwie auf einmal so mitten, hat er sich in die Szene katapultiert und hat dann Alben aufgenommen und die auch gut laufen.
Ach krass, okay. Ja. Ich glaube, ich muss mal ein Bild von ihm sehen. Ich kann mir die Namen alle nicht merken, aber die meisten, die
sieht gut aus.
Die meisten, die bei Rap am Mittwoch wirklich groß geworden sind, kenne ich ja, weil das ist einer meiner Guilty Pleasures, mir das reinzuballern, wie Leute Battle Rap auf der Bühne machen.
Hört jetzt übrigens auf. Rap am Mittwoch hört auf.
Weil hört auf, oder was?
Ja, pass auf. Weil der Initiator von Rap am Mittwoch ist Jude.
Ja.
Der heißt auch irgendwie, also der hat sich bewusst so einen sehr, sehr jüdisch klingenden Namen gegeben. Also irgendwie Salomo oder so, heißt er, glaube ich. Und da habe ich jetzt ein längeres Interview gelesen, der hört auf, weil ihm die Leute zu antisemitisch sind. Kein Spaß.
Ah, okay, krass.
Und er hat
aber auch hinter der Bühne sind die schon...
Nein, er meinte so, hinter der Bühne hat er sich nicht so geäußert. Er hat gesagt, ja, ich kenne Battle Rap, ich habe Battle Rap groß gemacht. Ich weiß, was es heißt. Ich kann da entscheiden und so.
Ja.
Aber es hat mittlerweile so Formen angenommen. Und krass. Irgendwie gibt es kaum noch Leute, die da was gegen sagen. Und das ist mir einfach, das ist mir zu doll geworden. Ich glaube, es ist so ein gesamtgesellschaftliches Ding. Es war jetzt nur ein Ding. Es war jetzt nicht nur, auf der Bühne. Bei
ich kann das auch nachvollziehen.
Genau, und dann habe ich auch, und ich habe gedacht, okay, er macht das seit 10 Jahren, das ist jetzt kein Mauerblümchen, so, der kann das schon einschätzen. Fand ich erstmal krass. Wie dem auch sei, Yuzu Yu auf jeden Fall hat sich da gut geschlagen und dadurch ist er bekannt geworden.
Aber ich glaube, ich kenne den.
Siehst du, so langsam dämmert es bei dir.
Ja.
Yuzu ist auch... Ich sag mal Juse. Juse ist...
Seit der einen Party, ne?
Ja, wo ich nicht eingeladen war, nenne ich ihn Juse, guter Freund von mir. Ist auch Moderator bei Fritz, Nightflight.
Ach krass, okay.
Ja, jeden Donnerstag von 1 bis 3 ist er da und legt einfach
nachts
aus. Ja, nachts.
Ja, das ist auch ein Job.
Ja, ich hoffe für ihn, dass es vorproduziert ist, ehrlich gesagt.
Dass er dann nicht wirklich. Wobei, also ich glaube, die beste Zeit, um bei Fritz oder überhaupt im Radio so aufzulegen, ne, ist ja schon so 1 bis 3. Wenn du weißt, da ist auch niemand, da stört dich niemand, das komplette Gebäude ist dunkel und da bist nur du und der Typ an den Reglern da vorne, der das da rausschickt, da hast du deine Ruhe einfach.
Ich hatte ja zusammen mal mit Julian Heu eine Radiosendung, die ging immer von 10 bis 12 und die haben wir aufgenommen in Brandenburg im RBB.
Von 10 bis 12?
Von 10 bis 12 live. Und das war schon immer komisch. Also es war schon wieder ein bisschen mit den Wölfen heulen. Da ist sonst niemand. Und dieses Studio ist wirklich far away draußen bei Babelsberg.
Ja, ich finde das ganz geil.
Nee, ich finde das ganz schön. Ich mag das Gefühl, dass andere Menschen um mich herum arbeiten. Dass ich nicht der Einzige bin. Deswegen bin ich früher auch immer in die Bibliothek gegangen, um zu lernen. Weil ich gedacht habe, geil, die anderen müssen auch langweilige Sachen machen.
Ah, okay. Da fühlt man diesen Spirit aufzunehmen.
Genau. Quasi. Also nichts ist ja trauriger, als wenn du auf einer Party lernst. Dann denkst du, ich muss hier gerade das bürgerliche Gesetzbuch durchackern.
Kannst du mal den Wodka runternehmen? Ja. Ich muss das Schaubild kurz zeichnen.
Ey, sorry, könnt ihr alle ein bisschen leiser sein gerade?
Mein Mitbewohner lernt Biologie.
Auf einer Party lernen ist einfach nie so gut, wie man sich's vorstellt.
Ich bin so froh, dass ich nie gelernt habe. Das ist einer meiner Albträume, die ich immer noch habe. Dass ich träume, dass ich morgen Abi-Mathe-Prüfung habe und merke, fuck, ich habe nicht gelernt.
Ja.
Und dann aufwache, schwitzend und zitternd, neben meinem Sohn im Bett und denke, stimmt, ich bin ja seit 10 Jahren raus aus der Schule. Ich muss ja gar nicht mehr lernen.
Dass du das immer noch hast.
Ja, es ist krass. Zweimal im Jahr habe ich das immer noch.
Du warst doch gar nicht so schlecht in der Schule. Wahrscheinlich deswegen warst du nicht schlecht, ne? Weil du diesen Druck hattest die ganze Zeit.
Nee, ich war nicht schlecht in der Schule. Ich war aber auch nicht gut in der Schule. Es ist wirklich, also ich war nie gut in so Arbeiten. So Klassenarbeiten war nie mein Ding. Ja. Und es ist wirklich so, ich habe das einfach dann vergessen. Ich habe mir vorgenommen, jetzt übe ich. Und dann habe ich gemerkt, fuck, das ist morgen. Das kriege ich nie im Leben noch rein. Ich glaube, ich gucke Fernsehen.
So ging es mir auch immer.
Aber ich brauche das ja auch nicht. Ich brauche für meinen heutigen Job, ich brauche nichts davon, was ich in der Schule gelernt habe.
Ja, ein bisschen wird dir schon mal ganz gut tun, Moritz.
Also im Ernst.
Gerade Biologie, gerade Mathe.
Kann ich so ein bisschen Integralwitze machen? Du, oder? Kennst du, wenn hier der Scheitelpunkt unten, ne, bei 0 kleiner.
Algebra-Witze.
Freunde.
Ich habe gehört, Leute in Brandenburg haben Abitur geschrieben.
Nein.
Und es geht noch weiter, Moritz. Es ist wirklich so ein uralter Gag. Ja, wirklich. Ganz traurig. Haben Abitur geschrieben und dann gab es Aufgaben, die sie nicht gelernt haben. Und das ist wohl schon das zweite Mal vorgekommen. Also,
da kamen so Aufgaben, die einfach nicht im Stoff drin eigentlich drin waren.
Doch, vor allen Dingen, ich habe mir gedacht so, okay, in welcher Pommes-Schule waren die denn? Weil, pass auf, was in Mathe nicht vorkam, war Stochastik und lineare Algebra, wo ich mir gedacht habe, ja okay, aber das ist ja alles, das ist
also
ja alles.
Also das war ja bei uns, das waren unsere beiden Abi-Themen.
Genau.
Deswegen war die 12. und 13. Klasse nur Stochastik und das andere, was du gesagt hast.
Genau, und ich habe gedacht, was bleibt dann übrig?
Wir haben 4 Plus und Minus einfach.
Ja, 4.
Da war teilweise, klar, und dann waren teilweise geteilt Aufgaben.
Ja, geteilt Aufgaben und große Zahlen, die waren teilweise dreistellig.
Nicht mein Brandenburg.
Ich habe mir gedacht, wie machen die das denn dann an der Schule? Also was ist denn an dieser Schule... Also vor allen Dingen, dass das niemandem vorher aufgefallen ist, dass sich alle gedacht haben, so, nee, Plus und Minus, das ist wohl Leistungskurs Mathe, ja.
Nö, nee. Stochastik, das ist das mit Bällen und verschiedenen Farben. Nö, das ist Sport, das lernen wir hier nicht im Unterricht.
Ja, nee, das lassen wir mal schön. Ja, jetzt war auf jeden Fall, ja, da war die Freude groß, als dann klar war, okay, das haben wir alle nicht gelernt. Das stelle ich mir so geil vor, wenn du dann diese Arbeitsplätze kriegst, Entschuldigung, das haben wir noch gar nicht gelernt. Und dann fällt dem Lehrer das zum ersten Mal in seinem Leben auf, stimmt. Ja, ich mag aber Plus und Minus, aber auch einfach mehr, also sorry.
Ganz ehrlich, das hatten wir im Grunde genommen auch. Ich hatte ja Geschichtsleistungskurs und da hieß es dann, pass auf, wir machen das so. Der Lehrer wollte nett sein und meinte, wir machen auf jeden Fall Weimarer Republik. So, ja. Ich mache das und dann mache ich noch, das schlage ich vor, das ist das Thema, das angenommen wird. Hm. Das andere Thema schlage ich so vor, dass das keine Chance hat. Also wir schreiben auf jeden Fall Weimarer Republik. So, habe ich mich krass vorbereitet auf Weimarer Republik. Ne? Mhm. Alles, scheiß Daten, jeden Namen wusste ich alles. Abi-Klausur ging dann um Zeit Konrad Adenauers. So. Und ich saß da und dachte, bitte wer? Konrad, wer?
Wer ist das denn?
Ja, und ja, genau. Dann waren da Fragen, ich dachte, ich habe nie in meinem Leben gehört. Und der Lehrer fing auch an mit, ja, wir schreiben heute über das Thema. Leute, es tut mir so leid, die haben was angenommen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Und dann hat er versucht, er hat uns quasi zusammengerufen, eine Viertelstunde vorher, vor der Prüfung, bevor nämlich der Zweitprüfer auch noch mit drin saß, und hat versucht, uns in einer Viertelstunde noch alle wichtigen Daten und Fakten zu vermitteln über Konrad Adenauer, damit irgendjemand von uns das Abi übersteht. Und die ganzen Strebermädchen, die natürlich sich gedacht haben, oh, dem Lehrer glaube ich nicht, ich lerne das Thema auch noch gleich mit, ja, die haben wieder eine 1 dann.
Wow.
Ja.
Das hatte ich ähnlich. Ich habe, bei uns wurde gesagt, nur 20. Jahrhundert deutsche Geschichte, war ich spitzenmäßig vorbereitet. Was kam? Der Islam. Das war wirklich so.
Weit weg.
Ja, also, und dann habe ich so gesagt, da haben wir ja nie was zu gemacht. Und dann hat die Lehrerin gesagt, doch, ein Schuljahr. Das war das ganze 12. Schuljahr, haben wir nur über den Islam geredet. Und dann habe ich gesagt, ja, ach so, ja, ja, stimmt. Ah ja, jetzt, ich erinnere mich. Ja, der Islam ist eine Weltreligion, also wie das Christentum zum Beispiel auch.
Du hast so viel über das Christentum geschrieben.
Ja, natürlich. Mündliche Prüfung hatte ich. Mündliche Prüfung Geschichte. Mhm. Und ja, wurde dann eiskalt eine 4 Plus.
Ja, weil das ist nicht schlecht.
Ich hatte einen Lehrer, der mich mochte, und der dann auch gelacht hat, als ich gesagt habe, so, ja gut, Islam, ich sag nur Mohammed, ne?
Es gibt nur einen Gott, das ist Allah.
Also ich glaube, ohne Humor hätte ich wahrscheinlich eine Note Abzug bekommen.
Ja, aber das war bei mir in jedem Fach so. Also hätte ich die Lehrer nicht zum Lachen gebracht, hätten nämlich alle durchfallen lassen, durch jedes Fach.
Meinen Mathelehrer habe ich nur zum Auslachen gebracht. Ich habe in Mathe, also eigentlich dürfte ich mein Abitur nicht haben. Ich habe in Mathe einfach nur die Aufgaben abgeschrieben. Also nur. Und ich hab dafür eine 5 Minus bekommen. Ich glaube aber nicht, dass das so richtig ist. Also Aufgabe abschreiben ist wirklich nicht...
Nee, aber
ist was, doch also, nicht mal 5 Minus.
Nee, ehrlich gesagt, was du machen musst, damit es reicht, ist, dass du, also du kannst keine 6 bekommen, wenn du versuchst, die Aufgabe zu lösen. Du musst sie nicht mal richtig haben, aber du musst da irgendwas hinschreiben, was so aussieht, als würdest du es versuchen, dann darfst du keine 6 bekommen.
Ach echt, ist das so?
Ja.
Ach geil, ja, ich hatte wirklich einen Punkt. Einen Punkt, ja, das ist doch nett.
Ja. Till Reiners, Moritz Neumeier, heute ohne Yuzio.
Use you. Ach, das ist wirklich,
Namen sind Schall und Rauch, Till.
Ja, Justus heißt er eigentlich.
Justus.
Ja.
Oder Yusuf.
Oder Julius.
Ich weiß Jonathan. Auch
nicht. Jonathan.
Jeremiah.
Jonathan J.
Janet.
Ja,
vielleicht heißt er eigentlich Janet, hat gemerkt, das ist im Battle Rap jetzt eine zu große Einladung. Ich glaube, ich nehme mich Yuzio.
Use You.
Use
so.
You.
Oh Mann,
ey. Ich hänge so sehr an diesem
You. Ich mache jetzt einfach gnadenlos Werbung für Use You.
Ja, mach das doch. Du magst ihn auch gerne.
Ja, eben. Und ich habe extra geguckt vorher, wo ist er im Enjoy und Fritz Sendegebiet. Und am 30.09. ist er nämlich im Molotow. Kennst du auch noch?
Hamburg.
Hamburg.
Ja,
so.
Geiler Club.
Kennst du denn auch das Lux? Nee, das ist nämlich in Hannover. 7.10. und 13.10. im Binu. Da ist da, wo Rap am Mittwoch stattfindet.
Ach krass.
Ist Use You am 13.10. Ja.
Naja. Weißt du, was jetzt gerade ist?
Nee.
Bei Ausstrahlung, was jetzt anfängt?
WM.
WM. Sind wir gar nicht drin, oder?
Gar nicht. Ich weiß gerade so, es geht um Fußball und da spielen Länder gegeneinander. Und zwar Nationalmannschaften.
Genau, das ist der Punkt. Also es sind Nationalmannschaften. Es sind ja nicht Länder.
Genau.
Das ist der Punkt. Also ich weiß nicht.
Wo ist der Unterschied? Also keine Bundesländer.
Nee, es spielen einfach zweimal 11 Leute, die aus einem bestimmten Land kommen oder da ihre Staatsbürgerschaft erhalten haben, gegeneinander.
Ja.
Der Trugschluss ist ja, dass jetzt Deutschland gegen England spielt. Das ist das, was mich am meisten nervt. So, was mich nervt, ist dieses, jetzt sind wir mal wieder, jetzt können wir mal eine Fahne schwenken. Das fände ich okay, wenn es die deutsche Fußballfahne wäre.
Aber ist es nicht?
Ich verstehe diesen Zusammenschnitt von, jetzt ist Deutschland endlich wieder... Das hat nichts mit Deutschland zu tun.
Ich finde das ganz
gut. Außer, dass das 11 Leute sind, die auch hier wohnen.
Das ist einfach Kriegsmethadon. Das ist, du kriegst keinen anständigen Weltkrieg mehr hin, dann machen wir das halt regeln wir das auf dem Platz. Ich finde, das ist ein erster Schritt hin zur Zivilisation. Das ist wie Ballerspiele spielen und du bringst nicht wirklich jemanden um.
Ja, okay.
Und Felix Lobrecht hat jetzt Fahnen gedruckt. Felix Lobrecht, der auch vor Urzeiten auch mal nicht hier war, Kollege und Comedian von uns, druckt jetzt Deutschland Fahnen, wird dir sehr gefallen. Da steht dann drauf, kritischer Patriot. Kritisch. Ich sehe es kritisch.
Okay, das ist ziemlich gut.
Deutschland, ich sehe es kritisch.
Also ich finde das auch völlig okay. Sei auch ein Fan von Deutschland. Bin ich ja auch. Bin ein großer Deutschland-Fan. Aber ich bin wirklich froh, dass ich hier geboren bin. Viele Sachen sind ja hier super geil. Gerade wieder hier unsere neue Redakteurin. Kam gerade zurück aus der Elternzeit.
Die ist auch super geil, oder was?
Nein, ich meine, sie hat gerade 11 Monate Elternzeit gemacht. Ne? Das heißt, die hat ein Kind bekommen und dann war die 11 Monate zu Hause. Und dafür hat die dann, bekommt sie dann aber 65% ihres Gehalts.
500
ich.
Euro.
So, und deswegen öffentlich-rechtlicher Rundfunk halt. Und das heißt aber auch, dass jetzt wahrscheinlich, wenn sie nur 11 genommen hat, ist jetzt ihr Mann 3 Monate zu Hause und kriegt auch Geld. Das heißt, die Idee von, weißt du was, wir geben den Leuten Elterngeld, damit die sich zu Hause um ihre Kinder kümmern können, das ist der Shit. Das gibt's so gut wie sonst nirgendwo. Außer in Deutschland und klar, in Skandinavien, da ist es noch um einiges geiler. In Norwegen, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ich habe das nur am Rande gelesen. In Norwegen gibt's auch Elternzeit, auch für Männer, und zwar zwangsweise.
Ach geil.
Du musst dann ein halbes Jahr als Mann Elternzeit nehmen. Das finde ich eine so geniale Idee. Und zwar nicht, weil wir zwingen Männer zu Hause zu bleiben, sondern die Idee war, weswegen sehr viele Männer, die eigentlich Elternzeit nehmen wollen, keine Elternzeit nehmen können, ist, weil Firmen irgendwie sagen, oh, das geht nicht. Also zwingt man Männer, das zu nehmen, nicht damit Männer zu Hause bleiben müssen, sondern damit der Arbeitgeber nichts dagegen sagen kann.
In der Schweiz, gibt es auch Elternzeit für Männer. Weißt du, wie lang?
24 Stunden, glaube ich.
Genau. Ja. Ein Tag.
Genau, du kriegst einen Tag, aber einen Tag bei Geburt deines Kindes, 2 Tage, falls du umziehst.
Ja, und da, ich würde mir immer auf die Geburt meines Kindes würde mir immer noch einen Umzug legen.
Ja,
dann, so in einem Abwasch, ja, dann hat man es mal.
Ein richtig langes Wochenende, da habe ich 3 Tage frei.
Ja, sicher. Da kommen die Frauen mit in den Umzugswagen, ist doch kein Problem. Nee, setz dich mal hin, dann ist das Geschrei nicht so groß.
Ja, das ist halt das Gegenteil. So also Frankreich, wo du so die Eltern, da wird es auch normal ist, so 6 Wochen bleibt die Mutter zu Hause und dann wird aber mal schön wieder arbeiten gegangen jetzt hier.
Ja.
Das ist einfach krass. Ja, es ist einfach verschieden. Aber das ist ja genial in Deutschland, dass das so möglich ist.
Ja, es ist cool in Deutschland, aber es ist jetzt halt auch nichts Deutsches. Also es ist halt nichts, was Deutschland ausmacht. Die Erfindung heißt Sozialstaat. Das hat Deutschland nicht erfunden.
Ja, aber das ist ja das Problem. Nee, es hat, ja, also sowas wie Bismarck, Rentenversicherung.
Ja.
Nee, es ist eben, das ist das Problem. Das ist nicht das, was Deutschland definiert. Deutschland wird nicht definiert durch geil, wir gehen jetzt besser als andere mit Müttern um oder oh, guck mal, wir nehmen Menschen auf, die geflüchtet sind, viel mehr als alle anderen. Sondern das ist so, 11 Leute sind schnell und machen Tore. Das ist für viele Deutschland. Warum hängt man sich daran so an?
Ja, aber man guckt es dann doch auch mal, oder? Also du guckst doch jetzt auch schon WM, oder? Oder
nee, nicht? Ich finde es ehrlich gesagt einfach nicht interessant. Also ich finde das Spiel an sich nicht interessant. Ich finde es voll okay. Ich verstehe, warum Menschen das interessant finden, aber ich bin da halt den Rest des Jahres nicht drin. Ich finde es ja nicht interessanter, nur weil das jetzt irgendwie Länder sind. Was ich mir ab und zu angucke, sind so, weil ich da auch Geld drauf setze, auf so afrikanische Mannschaften.
Wieso denn?
Weil
du setzt Geld auf afrikanische Mannschaften?
Ja.
Weil du denkst, die haben schon so schwer...
Nee.
Oder wie?
Nee, weil die Quote da immer so gut ist.
Aber
ich habe irgendwann mal so eine Sendung gesehen und da habe ich gedacht, ja, man muss so Geld setzen. Und das Geld, niemand setzt auf Elfenbeinküste gegen Spanien. Ne? Aber jetzt stell dir mal vor, der Spanier an sich hat einen schlechten Tag.
Ja.
Elfenbeinküste zieht völlig durch. Ja, bist du reich mit.
Und da gibt es auch wirklich so Sachen, wo ich ja gar keine Ahnung habe. Da kenne ich nicht mal die Länder. Also, ich meine...
Das ist Belgien. Wo soll das denn liegen?
Nee, aber jetzt hier einfach so Belgien gegen Panama.
Panama ist dabei?
Panama.
Sag mal,
ich habe noch nie die Flagge von Panama gesehen.
Ja, was sind denn dieses Mal hier für Länder dabei? Ist das, haben die jetzt komplett Asien darf nicht antreten und Europa nur die Hälfte oder was sind die neuen Regeln?
Die Landesflagge von Panama sieht auch aus wie so ein Zauberwürfel.
Ich glaub, ja, Panama ist ja jetzt auch einfach ein Land, das jetzt nie so gut in den Medien war, ne?
Panama
lange Zeit besetzt. Ja. Die Geschichte von Panama ist ja, dass sie da diesen Kanal gebaut haben. Ist ja kein Spaß.
Das ist jetzt für dich wieder mündliche Prüfung Abitur, ne?
Ja, was denn? Panama, so, kennt man nur vom Panama-Kanal, ne? Und dann hat sich Panama
gedacht... Ja, und wie schön ist Panama.
Genau,
wie schön ist Panama von Janosch.
Ja, stimmt. Ja. Aber da hat sich Panama gedacht, weißt du was, wir bauen hier den Kanal, jetzt müssen da alle bezahlen, wenn die da durchfahren. Und dann meinte Amerika, haha, oder wir besetzen Panama. Und das ist die Geschichte Panamas.
Okay, schöner, kurzer Abriss, danke. Costa Rica ist dabei, da drücke ich die Daumen.
Die waren schon öfter dabei, oder nicht?
Ja, Costa Rica war häufiger dabei. Ja. Und Senegal hätte ich noch für dich im Angebot.
Das ist meine Mannschaft.
Und weißt du, wer auch wieder dabei ist?
Ne?
Island.
Ja, die sind der Shit.
Diesen der Shit.
Das haben wir ja im Urlaub geguckt, diese ganzen. Ihr habt ihr immer die EM geguckt und ich habe daneben gesessen. Da muss ich sagen, Island, das war ja wirklich geil. Weil also, auch keiner dieser Spieler hat davon gelebt. Das waren dann irgendwelche Mathelehrer, die haben dann da bei der EM nochmal. Wie weit waren die? Viertelfinale oder so?
Die waren relativ weit, ja.
Ah, oh, der war der Shit.
Die haben so ein semi-professionelles Team.
Ja.
Das ist echt super, den drücke ich auch wieder die Daumen.
Die konnten ja auch so wenig üben, weil einfach die Plätze meistens einfach zugeschneit waren.
Ja.
Bis sie sich gedacht haben, weißt du, was wir bauen? Dächer über die Plätze. Und dann konnten die trainieren. Jetzt sind die der Shit.
Also
Wobei ich glaube auch bei der EM, die sind so weit gekommen, weil sie hatten dieses Underdog-Feeling. Dann haben die jetzt nicht mehr. Jetzt denkt man, oh, Island kommt, fliegen vorne raus, sag ich dir.
Und werden überholt von Costa Rica oder Japan. Japan wird auch mal besser.
Südkorea. Das war ja früher, als ich jung war das ja die Überraschung. Bei der EM oder bei der WM in Südkorea sind die ja relativ weit gekommen.
Wann war das, als du jung warst? Wo siehst du dich so? Wie alt ist man, wenn man jung ist?
Na, bis man halt 20 ist, ne?
Bis man 20 ist und danach ist man alt. Von 20 bis 80.
Nee, ich glaube, für mich die Grenze ist 27. Also bis 26 ist man jung, ab 27 ist man nicht mehr jung.
Ja, gehe ich mit dir. Ach, man ist immer so, immer wie man sich fühlt, Moritz.
Das ist ja Bullshit.
Doch.
Dicke Menschen, die sich dünn fühlen, sind nicht dünn.
Doch.
Alte Menschen, die sich jung fühlen, sind nicht alt. Kannst du noch irgendwie das Gefühl haben, oh, ich könnte morgen Springseil springen und dann merkst du, nee, Herzinfarkt, tot.
Ich glaube einfach nur, dass du nicht mehr genug dran glaubst.
Ja, du wirst doch nicht jünger, weil du daran glaubst, dass du, wenn du jetzt ganz doll daran glaubst, dass du 14 Jahre alt bist, dann bleibst du trotzdem ein Mitte 70-jähriger alter dicker Mann.
Bravo. Siehst du? Schon 14. So stelle ich mir einen 14-Jährigen vor.
Ja, so stelle ich mir... Ich glaube, dass das Problem ist auch, dass 14-Jährige mittlerweile aussehen wie 26.
Das ist wegen der Hormone und so, ne? Das wird immer besser, die Ernährung wird immer besser. Und deswegen sehen die...
Ja, Alter,
oder?
Ich wohne ja am
die
See,
werden ja auch
ne?
immer
ich wohne direkt an dem Badesee. So, jetzt bin ich da mit meinen Kindern andauernd. Ne? Ja. Dann hast du da diese Leute...
Ist das ein FKK-See?
Nee.
Okay,
nee.
Wirklich nicht?
Für alle anderen nicht. Ich bin auch komisch angeguckt. Aber es geht darum, dass da sind immer diese Jugendgruppen, ne?
Ja.
Und dann weißt du irgendwie, ja, die sind 14, 15. Alter, diese Jungs sehen, die sind so krass trainiert.
Mhm.
Die haben eine Muskeldefinition, das ist der Shit. Und ich sitze da immer und gucke mir das an und erinnere mich da auch an. Meistens ist in diesen Gruppen immer einer dabei, wo du merkst, der ist sonst nicht dabei. Das ist eher einer, der ist jetzt nicht bei den Sportlern sonst dabei.
Mhm.
Und dann spielen die immer dieses, oh, Fußball, wir müssen den Ball hochhalten. Und dann, ich bin da so drin bei diesen Leuten, bei denen, die du ansiehst, das sind die Einzigen, die sind nicht trainiert. Das sind die Einzigen, die auch ein T-Shirt tragen deswegen und nicht nur in Badehose spielen.
Ja.
Die dann einmal den Ball bekommen, die das dann schaffen, den auch zurückzuschießen. Und dann diese blitzende Freude in den Augen, dass man denkt, oder? Oder? Ich habe mich nicht blamiert. Vielleicht guckt mich ein Mädchen heute mal an. Ja, ich sitze da am See und denke, Alter, diese Zeit, 14, 15, 16 Jahre alt zu sein, ist das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Ey.
Gut, bei dir sind die Leute auch durchtrainiert, weil sie den Flug ziehen müssen, ne?
So ist es bei uns. Wenn du nicht bei der Heuernte mitarbeitest, dann ist es schön, ja, dann bist du raus in der gesellschaftlichen Gepflogenheit.
Bei uns ist es S-Bahn-Surfen.
Ist das noch ein Ding?
Ja,
ist ein Ding. Weil darüber haben wir in der Schule gesprochen, haben wir Bücher darüber gelesen, wie jemand beim S-Bahn-Surfen stirbt.
Oh Gott.
Haben wir wirklich?
Wirklich?
Ja, wie hieß denn das Buch, ey? Ich glaube, das Buch hieß auch Voll krass, Alter, oder so. War in so
Jugendsprache. Auch geil, dass ihr das in Itzehoe gelesen habt, wo man denkt so, was, okay, erstmal möchte ich euch erklären, was eine S-Bahn ist. Und dann, warum das nicht gut ist. Das ist
wie so ein Bus auf Schienen, wie eine große Schlange aus Eisen, Kinder. Und wir alle saßen da, und haben damit auf unsere Schiefertafeln Bilder gemalt, wie wir uns die S-Bahn vorstellen.
Ja, also S-Bahn-Surfen besser nicht machen. Möchte ich an der Stelle, das war der pädagogische Teil.
Ja, das ist der pädagogische Teil, als wenn du so eine S-Bahn siehst, kletter da nicht drauf.
Kletter einfach rein. Dafür ist es da.
Das ist hinter die Tür. Also S-Bahn-Surfen, um das zur Erklärung, heißt, dass Leute, also dass Jugendliche quasi oben auf S-Bahn draufstehen und dann darauf quasi surfen, ne? Sterben, weil sie merken, oh, erstens ist ein Stromkabel und zweitens kommt hier und da ein Tunnel. Und dann klatschen sie da wie Fliegen an der Windschutzscheibe.
Genau. Und ich habe neulich ein Video davon gesehen.
Das Dümmste, was ich jemals gehört habe.
Ich habe neulich ein Video davon gesehen, da ist jemand auf einer U-Bahn gesurft und dann von der U-Bahn ins Wasser gesprungen. Das war unfassbar krass produziert mit mehreren Kameras, die an Drohnen waren. Und da gab es vorher den Disclaimer, okay, bitte nicht zu Hause machen.
Ich liebe diese Sachen.
Bitte nicht zu Hause machen und das waren Profis. Da habe ich auch kurz gedacht, so, gibt es S-Bahn-Surf-Profis? Nein.
Also bei euch Berlinern kann ich mir vorstellen, dass das aber schon so eine BVG-Aktion war. Glaube ich auch nicht.
Nein. Das schlechte Idee. Nein, um Gottes Willen. Nein, gar nicht.
Ja, gut, das stimmt.
Das ist, ja.
Ja, aber ich finde sowieso, also diese bitte nicht zu Hause nachmachen, ne, kommt immer an den beschissensten Stellen. Und dann immer so vor WWF oder wie heißt das, diese Wrestling-Liga, wo du denkst, ja, natürlich mache ich das nicht so. Natürlich nehme ich nicht einen Stuhl und baller das meinem Bruder ins Gesicht.
Die Gesellschaft ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Ich würde auch immer alles disclaimen.
Ja, stimmt. Das ist ja, mach mal aber wirklich, also dass du, das siehst du auf diesen ganzen Packungen. Ich meine, dass bei Kaffee draufsteht, vor sich heiß.
Ja, genau, sowas.
So, was ich gesehen habe gestern, ich habe so einen Saft gekauft und da stand wirklich drauf, das ist kein Spaß, bitte vor dem Aufmachen schütteln, danach nicht mehr.
Super.
Ja, wenn man denkt, nee, der weiß ich Bescheid. Also wenn jemand, ich finde, wenn jemand lesen kann, wenn er schon diese geistige Reife hat von ich kann Buchstaben zu Worten formen und weiß, was das bedeutet und der danach dann noch erst den Saft aufmacht, um ihn dann zu schütteln, dann ist das seine Schuld.
Ist mir
dann
schon,
muss jeder Richter nee, muss da...
Nee, finde ich nicht. Ist mir schon oft passiert. Und ich finde gut dann zu wissen, ich bin im Recht. Wenn ich den Safthersteller verklage. Schuld.
Das hätte darauf stehen müssen.
Warum steht auf Eis eigentlich nicht Vorsicht kalt? Das müsste ja eigentlich das Äquivalent sein. Das tut dir immer so weh an den Zähnen.
Ja, weil das Schild doch schmilzt.
Das Schild schmilzt?
Ja, klar. Kannst du auch, wenn du auf Eis schreibst.
Ah.
Weiß ich auch nicht. Torgo, dann machen wir mal ein bisschen Musik. Ich glaube, dass das recht angebracht wäre.
Du hast es gerade erzählt mit dem Jungen, der nicht das T-Shirt auszieht, der so ein bisschen daneben dran steht, wenn die anderen Fußball spielen und hofft dann irgendwie mal, dass sie eine Frau beobachtet. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so der häufigste Grund, warum Männer Frauen hassen, dass sie nicht wissen, so wie sie irgendwie klarkommen mit denen. Dass sie immer das Gefühl haben, so sehr das auch der Realität widerspricht, dass Frauen viel mehr Macht haben als Männer, weil die Frau immer die ist, die dich abgewiesen hat. Und dass die dann immer so denken, so jetzt drehen wir den Spieß mal um.
Ja, genau.
Jetzt drehen wir den Spieß mal um.
Das sind ja arrogant.
Genau. Und dann gibt es so, in den USA gibt es dann so Verbrüderungsbewegungen. Also wirklich so von Hässlichen sozusagen oder von Ausgestoßenen oder von Leuten, die sich hässlich fühlen zumindest und immer abgewiesen fühlen, gegen die Schönen, gegen die ganzen Kens und Barbies da draußen. Mhm. Und das ist eine richtig gruselige Gruppe, weil die sich natürlich dann immer in Foren treffen und dann so ihren Hass aufladen und auch so Manifeste schreiben dagegen. Ganz weird.
Also hässliche Männer, die sich aber jetzt gegen Frauen richten oder die sich auch gegen schöne Männer richten quasi?
Auch gegen schöne Männer, eigentlich gegen alle. Also die einfach so neidzerfressen sind und so irgendwie zerfressen davon von, ja krass, wir kommen irgendwie gar nicht mehr vor in der Gesellschaft.
Mhm.
Und ich habe mir aber gedacht, es ist ja grundsätzlich erstmal interessant, dass es sowas gibt überhaupt, wie schöne Menschen.
Ja, dass es dieses Bild überhaupt gibt.
Ne?
Ja.
So, also
schon
dieses,
pervers eigentlich.
Das ist doch so komisch, weil, also, und denn die Hässlichen, also ich sag jetzt mal sozusagen, es gibt, also ja, ich benutze das jetzt mal so.
Ja.
Die Hässlichen entscheiden ja darüber, wer schön ist.
Ja.
Also es gibt ja nur 10% schöne Menschen, aber die werden ja sozusagen...
Wenn überhaupt,
ja. Sagen wir jetzt mal, ne? Also ja. Es gibt so 10%, da würden alle Menschen sagen, würden die 100% sagen, die sind jetzt überdurchschnittlich schön.
Mhm.
Aber die wählen die ja sozusagen. Also die 90% könnten sich entscheiden, nee, ich denke Schmähbauch und Krähenfüße,
ja.
Das ist das neue Schönheitsideal. Und dann ist es einfach so.
Ja.
Also, ja.
Das ist das demokratische Prinzip.
Ja.
Das ist dieses, oh, von die da oben. Ja, aber ihr habt ja die da oben gewählt. Also, ja.
man könnte, ja. Die alle können sich zusammenschließen und das Ideal einfach krass
das
umdeuten.
Das wäre genial. Das wäre, sagt, pass auf, Leute, die unter 70 Kilo wiegen, das sind jetzt für uns keine Menschen mehr.
Ja, genau. Das ist ein BMI unter 40?
Hast du Ahnung von BMI?
Ja, ich glaube, 40 ist extrem hoch.
Ich weiß nicht mehr, wie man das ausrechnet.
Ich glaube, 40 ist. Ja, irgendwas mit der Körpergröße und Gewicht. Aber ich glaube, 40 ist krass hoch.
Okay, ja.
40 also ist
ja,
schon Adipositas. Also
das Prinzip ist, die ganzen Hässlichen oder die ganzen Menschen, die jetzt als hässlich gelten, sagen von morgen, nee, weißt du was? Wir sind jetzt die Schönen.
Ja.
So, das ist genial.
Das wäre doch mal was.
Ja, das machen wir.
Ich bin da nämlich neulich drüber mal gestolpert. Da habe ich so Interviews gelesen mit Leuten, die schön sind.
Mhm.
Und wie so die Welt für die ist.
Ja.
Und das ist echt ganz interessant, weil... ein Zitat habe ich sogar rausgeschrieben. Habe ich, glaube ich, in der Weiß oder so. Und dann hat sie geschrieben, wurde sie gefragt, irgendwie eine schöne Frau, nehmen dich Leute weniger ernst, weil sie dich automatisch für dumm halten? Und sie sagt, ja, absolut. Wenn sich Männer mit mir unterhalten, dann reden sie meistens nur darüber, wie schön ich bin, anstatt mich nach meinen Interessen zu fragen. Es ist immer das Gleiche. Wenn man gut aussieht, dann wird man nur nach seinem Äußeren bewertet. Die Leute vergessen schnell, dass wir auch eine Persönlichkeit haben.
Ich glaube, das ist auch wirklich so, ja. Ich glaube das sofort, tatsächlich.
Ja.
Ich habe auch immer gedacht, oh, ich würde gerne so aussehen wie sie und ich würde auch gerne aussehen, nee, nicht wie sie, ich würde gerne aussehen wie er und oh, er sieht so schön aus und dann, ich glaube, du vergisst, dass der Mensch, ja, seine Komplexe sind denn nicht die Äußerlichkeiten, so er ist denn schön, ja, sein Leben ist trotzdem scheiße. Er hat trotzdem 150 andere Probleme oder, ja, schöne Menschen haben das Gefühl, oh, niemand interessiert sich für mich, sondern nur für mein Aussehen und so.
Ja.
Es ist aber so krass, aber ich meine, dieser Wunsch von, wenn ich so aussehen würde, wie ich das wollen würde, dann wäre mein Leben besser. Nee, dein Leben wäre immer noch scheiße.
Ja.
Du würdest nur den Spiegel mehr ertragen. Das ist der einzige Unterschied.
Ja. Und hässliche Menschen sehen sich dann gleichzeitig danach, irgendwie schön zu sein, weil sie dann denken so, ja okay, aber das ist etwas, für das ich nichts machen muss. Das ist halt da. Das ist halt immer da. Das bin ich. So witzig sein. Also du bist nicht einfach so der witzige Typ, sondern du musst immer wieder lustig sein.
Ja, das unterschätzen Leute auch.
Und genau, ja natürlich. Und, so, und, das, und Schönheit ist sozusagen erstmal da.
Ja, also aber auch das stimmt nicht.
Ja, die ersten, weiß nicht, 20 Jahre, 30 Jahre, ja, 40 stimmt, Jahre deines Lebens vielleicht. Aber
wobei man sagen muss, also viele von denen, die ganz oben an der Spitze stehen, ne, diese Topmodels und Alter, ich habe ein Interview gelesen mit, war das Heidi Klum? Nee, die war nicht ehrlich genug. Irgend so ein Topmodel, die meinte, Diggi, ich esse seit 30 Jahren nicht so viel, wie ich essen möchte, weil dann sähe ich nicht mehr so aus.
Ja.
Die Hälfte meines Tages verbringe ich damit, dafür zu arbeiten, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich bin seit 30 Jahren auf Diät. Das ist kein Spaß, das ist ein Fulltime-Job. Dann habe ich gesagt, ja, hätte ich auch keinen Bock drauf.
Ich kann das immer noch nicht so ganz nachvollziehen, wie es sein muss, wenn man ein schöner Mensch ist. Also dann habe ich auch in dem Interview gelesen, dann sagen viele aber auch, ja, oder Leute, die mal hässlich waren und aus irgendeinem Grund dann schön ist. Also, ne, also schön sein, hässlich sein, hat immer dem Schönheitsideal entsprechend. So.
Ja, für die jetzt erst eingeschaltet haben, wir reden in die Kategorien.
So, genau,
ja.
So. Und dem Schönheitsideal entsprechen und die dann aus irgendeinem Grund, was weiß ich, die haben dann irgendwie... keine Ahnung, hatten früher Akne, jetzt nicht mehr, whatever. So, auf jeden Fall, die gemerkt haben, so krass, ich bin jetzt schön, oder ich, zum Beispiel hier, Gina Wild, die Ex-Pornodarstellerin, die war auch früher so unter ferner Liefen sozusagen und hat sich dann irgendwann so aufgepimpt und irgendwie so Brüste gemacht und so und dann, ja krass, jetzt ist ja ein Sexstar.
Sex.
Genau. Und viele haben davon berichtet, und haben dann gesagt, ja, das ist schon irgendwie geil, weil Leute einfach grundlos nett zu dir sind erstmal. Du wirst einfach anders angesehen und die Leute sind viel netter zu dir.
Ja.
Und ich habe dann eine Umfrage gelesen, deswegen komm ich überhaupt drauf. So, das war das sozusagen, der Stein des Anstoßes. Okay. War eine Umfrage, in der stand, schöne Leute empfinden die Welt als gerechter.
Ja, das habe ich auch gelesen.
So. Ja, als hässliche Leute. Und da habe ich gedacht, ja klar, natürlich, weil die so sollte die Welt für alle Menschen sein. Das wäre ganz geil.
Nee, ich weiß nicht. Also ich hab das ja völlig abgelegt, seit ich Kinder habe. Also nicht völlig, aber viel mehr. Also wenn ich jetzt am See sitze und denke, Alter, für diese 16-, 17-Jährigen, 15-Jährigen, Aussehen ist so unbeschreiblich wichtig. Deine ganze Definition ist, wie sehe ich aus? Hoffentlich sieht mich niemand in dem Moment, in dem ich nicht so gut aussehe. Mhm. Und meine Mutter hat immer gesagt, Tigi, ist doch egal, du wirst jetzt hier nicht im Bus entdeckt für eine Modelagentur.
Ja.
Und jetzt mittlerweile bin ich genau an dem Punkt, dass ich denke, ja, ist doch scheißegal. Also ist doch mittlerweile, weil du FKK sagtest, ich hätte natürlich, so wie alle Jungs haben wahrscheinlich auch zwischendurch Komplexe mit, oh, ist mein Pimmel zu klein. Und dann musst du dich ganz, ganz umständlich
was
ausziehen.
Was oft sehr richtig ist. Ne? Was absolut richtig ist, nicht sofort immer den Pimmel zu zeigen.
Absolut.
Möchte ich? Okay.
Absolut. Aber ich meine, also wenn ich jetzt da gucke, wie die sich diese Jugendlichen am See umziehen und an einer riesigen, umständlichen Prozedur versuchen, dass man nicht sieht, was ich mir denke, natürlich ziehe ich mir jetzt einfach die Hose aus und denke nach dem Baden, ja, mein Pimmel sieht winzig aus, aber guck mal, da vorne spielen zwei Kinder, die habe ich damit gemacht. Ist egal, wie groß er ist. Er hat seinen Teil erfüllt.
Mein Teil hat sein Teil getan. Oh ja.
Okay, es war trotzdem, weil wir schon beim Thema waren. Ich saß am Badesee und habe mir dann, wie gesagt, die Hose runtergezogen und mich abgetrocknet. Und vor mir saß ein kleines Mädchen, die Tochter von einem Freund von mir, die mich anguckte. Ewig lang, weiß nicht, 4, 5 Jahre alt und meinte, dein Pimmel ist sehr kurz und klein.
Wow.
Dann war eine Pause. Und dann meinte sie, der Baby von meinem Papa ist viel größer.
Da geht's los, weißt du?
Ja,
da geht's los.
Pass auf, mein erster Impuls war, mich zu verteidigen und zu erklären, ja, ich war gerade im kalten Wasser und bei Pimmel ist das so, bis ich dachte, nein, ist der ganz falsche Adressat, um hier zu zeigen, wie groß mein Pimmel eigentlich ist.
Das wäre weird, ja.
Also es war sehr gut von mir zu sagen, okay, interessant. Und das reicht. Das reicht.
Okay, danke.
Okay,
das ist noch verletzender, weil ich weiß, dass du es nicht mal verletzend meinst.
Das ist einfach nur Tatsache. Kindermund tut selten Schund. Nee, wie heißt das?
Tut Wahrheit kund.
Tut Wahrheit kund.
Ich muss es jetzt mal ansprechen. Ja, das ist wirklich so, als würde mir Günter Wallraff gegenüber sitzen. Moritz hat einfach eine Pfeife dabei. So eine E-Pfeife. Du hast eine E. Okay, wenn du denkst, okay, so ein E-Stick, das ist mir noch zu cool. Dann hat man eine E-Pfeife. Das ist wirklich.
Ich versuche schon lange wieder mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe aufgehört zwischendurch, habe wieder angefangen. Jetzt habe ich irgendwie alle immer gesagt: Oh, rauch doch E-Zigarette. Das ist ein guter Einstieg, um es zu limiten, um es runterzusetzen. Und dann habe ich gedacht, nee, das sieht so kacke aus, weißt du, diese Box in der Hand und dann rauchst du da durch. Dann habe ich in der Serie Loaded, habe ich gesehen, so eine britische Serie, dass jemand mit so einer E-Pfeife da saß. Dann habe ich gedacht, ach, das gibt's auch. Und jetzt bin ich E-Pfeifenraucher.
Was hast du für eine Geschmacksrichtung?
Tabak.
Wirklich?
Ja, ich habe echt viel ausprobiert, mit 10 Stück bestellt. Ich weiß nicht, das schmeckt einfach alles so kacke.
Also es gibt die Geschmacksrichtung Tabak.
Alter, es gibt, ich glaube, 1.500 Geschmacksrichtungen. Also wenn du dir das durchliest, ist wie eine Weinkarte. Mhm. Da hast du hier Mystical Rainbow Colors. Das ist dann irgendwie, Marshmallow Cookie mit einem Abgang von Kirsch Amaretto. So, und das ist dann danach, das Krasse ist, danach schmeckt das dann auch.
Stimmt, das hat ein Techniker neulich zu mir gesagt. Ich bin jetzt in der Dampfer-Szene.
Ja, das ist der erste Satz, den du auf diesem Webster siehst. Du bist kein Raucher mehr, du bist jetzt Dampfer.
Ja, und du bist in der was für eine Szene, mach doch keinen Scheiß. Ich bin doch nicht in der Raucherszene. Ich rauch einfach, so
ja,
fertig.
Ja, aber bei Dampfern bist du da krass in der Szene. Also das
offenbar.
Ist halt eine richtige Szene.
Und dann mixen die sich da ihre Aromen
das
zusammen,
machst du,
oder
das
was?
Das machst du ja selber und dann gibt es da unendlich viele Foren. So, da habe ich auch gelesen, ist das jetzt gefährlicher oder nicht als Rauchen, ne? Mhm. Und ist auf eine andere Art und Weise, ist halt nicht ungefährlich, der Krams. Ist ja immer scheiße, das in seine Lunge zu ballern.
Ja, aber es gibt da noch
nicht
so viele Studien,
einen
Studien,
Beitrag,
ne?
glaube ich, vom NDR oder sowas.
Ja.
Und die haben dann geschrieben, ja, weiß man noch nicht, es gibt ja keine Langzeitstudien. Einige Studien sagen das, andere das, da sind auch krebserregende Stoffe drin. Und dann gab es anscheinend einen organisierten Shitstorm von der Dampfer-Szene, die so Terror gemacht haben, dass sie danach nochmal einen Artikel unter den Artikel gepackt haben mit einer Anmerkung von, also wir möchten uns nochmal entschuldigen, wir wollten natürlich nicht sagen, dass Rauchen, dass es genauso schädlich ist, ist auf eine andere Art und Weise, wirklich, das sind 3,5 Millionen Dampfer in Deutschland anscheinend, die es jetzt gibt. Und das ist ein bisschen wie bei dieser Waffenlobby in den USA. So die Hardcore-Lobby ist relativ klein, aber die sind gut vernetzt. Wenn du also was gegen Dampfen sagst.
Was ist denn
sagst,
los mit den Leuten? Warum ist das denn auf einmal so ein Ding?
Also es hilft schon jetzt beim nicht mehr Zigaretten rauchen, ne?
Ja. So. Aber okay, aber das klingt ja jetzt nicht so, also es hilft bei, heißt, okay, das ist immer noch ein Ersatzprodukt. Es ist immer noch Methadon, ist kein richtig gutes Heroin.
Willst du mal daran ziehen, Till?
Ja. Pass auf. So, Moritz geht hier einmal rum. Gib mir das. So, jetzt halte ich das Ding.
Du drückst da rauf und dann saugst du langsam. Oh, nicht wie auf einer Zigarette.
Da, wo jetzt langsam der Tabak reinkäme, ist einfach ein Powerknopf.
Ja, genau.
Den mache ich jetzt an. Achso, da drücke ich dann, den halte ich dann
gedrückt. Du ziehst,
okay, ich mach mal.
Nicht so doll.
Ganz okay. Ja. Ist erstaunlich. Ja, fühlt sich nicht so. Ist okay, halt nicht so, ne? Ja, ist in Ordnung.
So, jetzt hast du halt die Möglichkeit damit, ich will jetzt keine Werbung dafür machen, ich sage nur, dass mir das gerade hilft. Jetzt kannst du halt, dann fängst du halt an mit 18 Milligramm Nikotin, wie in Zigaretten auch.
Ja.
Und dann gehst du auf 12 runter und dann auf 8 und dann auf 6 und dann auf 3 und dann bist du irgendwann halt bei nikotinfrei angekommen.
Aber kann man auch mehr machen, um sich langsam zum Kettenraucher zu steigern?
Du kannst auch mit 0 anfangen und ja, dann die Nikotin steigern, ne? Bis du irgendwann bereit bist für eine richtige Zigarette.
Tatsächlich.
Genau.
Oder ich will, mein Lebenstraum ist Zigarre auf Lunge rauchen. Dafür ja, habe ich mir diese E-Zigarette gekauft.
Das Argument, da gibt es ja als Argument, also das, ja, das verleitet ja auch zum Rauchen. Das ist ungefähr so gut wie, ja, Marihuana ist ja auch eine Einstiegsdroge. Viele Menschen, die Heroin nehmen, haben ja erstmal gekifft.
Ja.
Das ist ein genauso dummes Argument. Also niemand raucht ja Marihuana, weil er sich noch nicht an Heroin rantraut. Und niemand nimmt eine E-Zigarette, weil er sich denkt, rauchen? Nee, da traue ich mich erstmal. Dann nehme ich erstmal was anderes. So ist es ja nicht. So, da haben wir uns mal zusammengerissen hier bei Talk ohne Gast, ne? Bei Enjoy und Fritz. Und versuchen nochmal Sachen. Ich meine, man weiß ja nie, was gesendet wird, ne?
Man
wir
weiß,
nehmen ja jetzt teilweise 6 Stunden für eine Folge auf.
Das stimmt.
Man hört ja jetzt hier wirklich nur das, was man hören darf.
Die Spitze, das ist die Spitze des Eisbergs.
Ja, was da drunter liegt, soll niemand wissen, sag ich mal.
Niemand. Niemand. Das ist eigentlich wie der Teufelsberg in Berlin.
Was?
Der Teufelsberg.
Was ist der Teufelsberg?
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich der Teufelsberg ist. Das ist ein Geröllhaufen, der Sage nach. Das ist einfach nur mit Kriegsschutt. Deswegen gibt es diesen Hügel.
Aber das ist ja für mich, das ist ja ganz Berlin. Das ist ja die ganze Fritz-Region, ist einfach, das ist ja ein großes Kriegsdenkmal, wo man oben noch Häuser draufgesetzt hat, weil man dachte, oh, sieht wenigstens besser aus. Nee,
das
aber
ist
unten drunter
ganz im Gegenteil,
ist doch,
das ist ein Symbol des Friedens. Ja? Das ist eine zusammengewachsene
Berlin.
Stadt. Ja, selbstverständlich.
Das ist ein Symbol des Friedens.
Ja, selbstverständlich.
Weißt du, wie viele Menschen dahinter abgestochen werden?
Ja, aber jetzt ja nicht mehr.
Jetzt ja nicht mehr.
Nee, jetzt ja nicht mehr. Jetzt
da
ist
stirbt
ja Ruhe.
Niemand in Berlin.
Nein, kaum jemand.
Also mich verarschen.
Ja, das ist ja auch wirklich.
Das ist doch die Kriminalitätshochburg in Europa, ist doch Berlin.
Nee. Stimmt einfach nicht.
Bestimmt.
Berlin ist eine sehr, sehr sichere Stadt, eine sehr versöhnliche Stadt und Menschen fallen einander in die Arme.
Um sich da, ja klar, mit dem Messer in der Hand, das dann in der Brust landet.
Moritz,
so
glaub nicht alles, was die Leute dir in der Dorfschenke erzählen.
Du, der Walter war mal in Berlin,
ja,
der hat
genau.
Dann die Gasleitung verlegt.
Ja, genau.
Und der meinte, die Leute kacken da in den Hof.
Ja, genau. Ja, du, ich war schon vor 50 Jahren mal in Berlin. Ja, genau.
Ernst? Das ist eine wahre Geschichte. Und mein Nachbar, okay. Tatsächlich, mein Nachbar, darf ich ja sagen, der Typ hat kein Radio.
Ja.
Der Typ hat wirklich, der hat sämtliche Gasleitungen in Berlin, hat der sein Leben lang, hat er seine Firma da, ist der hingefahren, ne? Damals auch noch vor der Mauer und sowas, also als die Mauer noch stand, hat er alle Gasleitungen erneuert in West-Berlin.
Ja.
So, hat mir erzählt von der Wende, weil er meint, das ist so krass, oh, das war so krass, du bist da hingefahren, der war im Flugzeug. Und im Flugzeug meinten die dann, meine Damen und Herren, die Mauer ist gefallen. So, und dann ist der gelandet, hat gemerkt, ja krass, die Mauer ist weg. Und dann wollte ich an die Mauer, ging überhaupt nicht, war alles viel zu voll.
Ja.
Und meinte, das war Ausnahmezustand. So, die ganzen Läden waren völlig leer geplündert, du hattest da nichts mehr zu essen. Die Schlangen am Supermarkt waren so lang, weil alle was haben wollten aus diesen West-Supermärkten, dass er meinte, er hat einfach 2 Tage nichts gegessen. Und dann erzählt, und dann ging das Tohuwabohu nämlich los. Dann kamen dann nämlich die Leute aus dem ganzen Osten kamen wieder hin und kackten da wirklich in die Höfe in die Innenstädte. Das war wirklich, alles vollgeschissen war da. Alles vollgeschissen. So, und dann meinte er, und das waren Deutsche, mein Freund. Gesagt, oh, bis hierhin war es eine interessante Geschichte. Ich muss mich verabschieden, deiner Nazi-Opa. Entschuldigung.
Oh Mann.
Weil bis dahin dachte ich, ja krass, so ein Zeitzeuge und sowas. Voll ein netter alter Mann, super, über den Gartenzaun weggelehnt.
Als hätte da irgendjemand in den Hof geschissen. Die hatten da auch fließend Wasser. Oh, echt, ey, die Leute aus dem Dorfkrug. Das ist also richtig altes Seemannsgarn. So, vor 50 Jahren habe ich auch mal was erlebt und wenn ich die Geschichte 10-mal erzähle, dann wird es ja halbwegs interessant, dass ich sie noch 50-mal erzähle.
Du hast es in diese Vorbehalte gegen mein Enjoy-Gebiet, ne? Aber wir haben da wirklich, haben die besten
Geschichten. Das sind keine Vorbehalte, das sind einfach Fakten, Moritz. Also, da ist einfach nur plattes Land. Ich bin da neulich drüber gefahren. Ich habe das doch alles gesehen. Ich habe doch gesehen, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Schortens, ja, Oldenburg. Ich habe das alles gesehen.
Ja, weil wir uns nicht zu verstecken brauchen. Deswegen das flache Land. Weil du kannst uns von Kilometer weit aus sehen, wenn man sagt, ja, hier ist komm ruhig näher, wir sind keine Feinde.
Das ist so, einfach
nur... Es gibt keine Burgen im Norden, weil, brauchen Sie nicht, wir kennen uns untereinander, da tauschen wir mal Schafe aus, der Däne ist der Freund genau. des Norddeutschen.
Man tauscht keine Devisen, man tauscht Schafe. Ja, das ist...
Ganz im Ernst, ja, bei uns, im Norden tauscht man Schafe, in Berlin tauscht man Geschlechtskrankheiten aus, das ist auch nicht besser.
Ja, aber das ist, was bleibt.
Okay.
Ja. Und ich sag mal
stimmt,
so,
da hast du noch eine schöne Erinnerung an diesen One-Night-Stand.
Schafe brechen und ich sag mal so, Schafe brechen häufiger aus als Geschlechtskrankheiten.
Das stimmt ja nicht.
So.
Ja, was ich tatsächlich überlegt habe, ist, ich glaube, ich gehe in einen Schützenverein.
Ist nicht dein Ernst, Moritz.
Jedes Dorf hat bei uns einen Schützenverein. Ich glaube, ich trete da ein.
Was machst du denn da?
Schießen.
Aber auf was schießt man denn da? Ziele. Schießt man da auf Menschen?
Ja, also es heißt auch Hatz. Tatsächlich.
Ach so, so haltet ihr das Dorf klein, oder wie?
Ja, klar. Also ja. Das ist ja das Ding, klar in Berlin, oh, wir brauchen jeden. Nee.
Es muss unter 1000 Leute bleiben. Und deswegen die ganzen Schützenvereine. Jetzt verstehe ich, so entstehen überhaupt erst Dörfer, ne?
Ja, natürlich.
Das waren
Dörfer
mal Städte.
Sind einfach klein gehaltene Städte.
Ja, genau.
Das ist einfach, das Destillat aus Hannover ist im Grunde genommen Schießel.
Ach so, verstehe.
Verstehst du, wenn du mit so wenigen Menschen da wohnst, dann weißt du ja auch klar, so, wir haben einen Gasmann, wir brauchen nicht einen zweiten Gasmann. Was wir brauchen, ist ein Postbote. Also machen die Mütter so lange, bis man denkt, ah, das ist ein Postbote. Alle anderen werden begraben.
Weißt du, was es in Berlin-Kreuzberg noch gibt?
Na?
Kohle, Mann. Kein Spaß. Da gibt es Leute, der fährt Kohle aus. Ich habe eine Reportage gesehen über Kreuzberg. Da gibt es einen, der liefert einfach Kohlebriketts. Und ich habe gefragt, ja, wie machst du das denn eigentlich? So, das ist doch mega krass körperliche Arbeit. Er sagt, nee, wir machen jetzt immer nur noch einen Zentner. Immer nur noch 50 Kilo. Das waren ja vorher 75 und die Kiste hat auch nochmal 10 gewogen. Aber jetzt sind ja nur 50 Kilo. Und dann schultert der einfach so einen Sack Kohlen. Also du denkst, ja, Wahnsinn, der hat von Haustür zu Haustür wahrscheinlich so 500 Wohnungen am Tag mit 50 Kilo auf dem Rücken.
Der Typ ist krass.
Ja. Und ich habe gedacht, so, oh, vielleicht wird der Kohlenmann irgendwann arbeitslos, aber nein, es gibt ja jetzt viele, die heizen mit Holzbriketts.
Ja.
Das ist ja der neue Trend und der hat natürlich auch Holzbriketts, der schult jetzt um. Ist quasi wie von Benzin auf Elektro.
Auf Diesel. Ist beides nicht so gut, also ist beides nicht so gut wie die richtige Heizung, aber es ist auch krass, dass man in der Großstadt immer noch heizt mit so normalen Sachen.
Ja, das
die Leute
ist
vergessen, die Leute sind so verwöhnt bei euch, dass man denkt, oh, die Heizung mache ich an und dann kommt da die Wärme, magisch. Nein, nee. Menschen arbeiten, damit es dir im Winter nicht friert. Und im Dorf wissen wir das. Im Dorf mache ich nämlich Holz für mich und für meine Genossen.
Habt ihr eigentlich auch so ein Zeichen oder so einen Gruß, so einen speziellen?
Ja, aber den mache ich nur für die zu Hause.
Nee, willst du wirklich einen Schützenverein?
Ja, ich überlege das wirklich. Also jetzt gar nicht, weil ich da irgendwie...
Hey, Alter, da läufst du in Trachten rum, ne? Du weißt, was man da macht. So.
Nein,
du weißt,
ich will
was
ja
für
nicht,
Menschen
ich will jetzt
sind.
Nicht irgendwie groß aufsteigen in der Hierarchie. Ich will einfach mal gucken, was das für Leute sind.
Ja.
Weil ich habe jetzt drei Leute getroffen, die ich alle voll nett fand. Die meinten so, ja nee, wir sind im Schützenverein. Die sind aber auch alle in der Freiwilligen Feuerwehr.
Aber
aus dem Gefühl von, ja, man muss das ja irgendwas muss man ja machen. Freiwillige Feuerwehr ist tatsächlich einfach, ja, ganz im Ernst, wenn wir das nicht machen und ein Haus brennt, dann brennt das Haus und niemand ist da.
Ich glaube, es ist eher umgekehrt, weil es die Freiwillige Feuerwehr gibt es ja irgendwann mal jemanden, der sagt, komm, lass mal ein Haus anzünden.
Nee,
ich hab einfach Bock zu löschen.
Niemand hat Bock, dass diese Sirene geht. Aber das ist so mies, ne? Weil du halt weißt, klar, Berufsfeuerwehr gibt es bei euch in Berlin. Wahrscheinlich voll viel, ne? Das ist ja deren scheiß Job.
Glaub schon,
bei uns, Weihnachten, haben wir angefangen, Geschenke auszupacken. Und dann war halt klar, oh, jetzt ist Feueralarm. Das heißt, für 9 bis 10 Männer aus unserem Dorf war Weihnachten vorbei, weil irgendjemand so dumm war, seine Tanne nicht anzuzünden. Und deswegen mussten die da hin.
Ah, stimmt. Aber es ist gleichzeitig, ja gut, für viele auch die Rettung, glaube ich.
Ja, ist auch viel.
Für viele
ich glaube
so,
auch, jedes zweite Jahr, wenn kein Tannenbaum brennt, dann geht trotzdem um Punkt 9 geht die Sirene, damit man sich im Clubhaus treffen kann, weil man die Familie nicht erträgt.
Manni, die Olle stresst, zünd den Baum an. kann durchaus sein. Ich glaub, die Hälfte aller Weihnachtsbaumbrände entstehen so, weil du denkst so, ich halte es hier nicht mehr aus.
Die Hälfte aller Brände sind Familienstreits, meinst du?
Ja, genau. Die größten Brände entstehen durch Haushalte.
Talk ohne Gast.
Ja, Moritz Neumeier, Till Reiners.
Mir geht das anders auf den Keks.
Dies, das, Ananas.
Apropos Sprichworte.
Use You ist leider nicht da. Wir sind aber da. Wir versorgen euch mit nützlichen Informationen. Jetzt kommt der Service-Teil. Ich hoffe, wir haben da mal einen Jingle. Also muss ich wirklich machen?
Ja, ich glaube,
Wie erbärmlich ist das?
Nee, dass das Held ist, das ist echt.
Nee, ich brauch einen Jingle. Ich brauche hier ein bisschen mehr Profi-Einsatz. Wir sehen jetzt die ganze Enjoy-Reaktion vor uns. Ja, hier sind wirklich 50 Leute. ich frage mich, welche Sendung hier produziert werden die ganze Zeit über. Da könnte sich doch einer mal von denen Herz nehmen, beziehungsweise ein Xylophon, und mal mit, wenn wir ein bisschen Jingle komponieren, oder? Ist das zu viel verlangt?
Ich glaube, zwei der Menschen sind nur für Recherche und für Juristendrams da. Justiziable Angelegenheiten. Ich glaube, die Hälfte dieser Menschen, die da sitzen, ist nur dafür da, um jetzt Leute wie Michael Schumacher-Fans von uns abzuwehren.
Hintergrundrecherche für die Comedy-Polizei in der Morgenshow oder was?
Ja. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Das sind diese ganzen Germanistik-Studenten, die jetzt hier untergekommen sind mit, keine Ahnung, was ich hier mache. Ab und zu spiele ich Minesweeper. Ich versuche einfach nur busy auszusehen. So, wir haben die Empfehlungen der Woche fehlen noch.
Empfehlung der Woche wäre von mir das Volk gegen O.J. Simpson oder der Staat gegen O.J. Simpsons von Netflix. Eine, ich glaube, so 10-teilige Serie. Ist dann aber auch fertig wieder. Ist dann auch fertig und es geht um O.J. Simpson. Und ich bin noch in der... Ja, genau. Und es wird einfach der Fall von O.J. Simpson verfilmt.
Was ganz gut ist, weil unsere Generation, glaube ich, überhaupt keine... Man hatte diese Referenzen allen amerikanischen Comedy immer, O.J. Simpson, aber niemand hat die Details noch
auf Lager. Niemand hat es auf Lager. Also ich hatte es gar nicht auf Lager und ich weiß noch nicht mal, deswegen will ich jetzt auch nicht spoilen, weil ich glaube, es geht vielen so wie mir oder wie uns. Ich will auch nicht sagen, wie es ausgeht. So bescheuert es klingt, man könnte es ja nachgucken, aber ich bin wie
der Prozess ausgeht.
Ja, ich wusste nicht mal, wie der Prozess ausgeht. Ich wusste gar nichts, nicht.
Dann solltest du die Serie auf jeden Fall mal angucken.
Jetzt habe ich es gesehen, aber ich will nicht spoilen. Und es ist wirklich spannend, weil irgendwie O.J. Simpson wird, also irgendwie zwei Opfer, die Ex-Frau von O.J. Simpson und ihr Liebhaber werden gefunden, wirklich blutdurchtränkt. Mhm. Und die Polizisten fahren sofort zu O.J. Simpson, weil die ihn schon kennen, weil der häufiger mal der häuslichen Gewalt angeklagt wurde und merken dann, krass, das Auto steht schief, da ist Blut dran, da sind überall Blutspuren, what the fuck? Wir nehmen erstmal O.J. Simpson fest, das ist irgendwie gar nicht gut, was so bei dem läuft.
Ja.
Und Indizie um Indizie denkst du mir, ja, okay, Moment mal, O.J. Simpson hat wahrscheinlich seine Frau umgebracht und den Liebhaber seiner Frau. So. Und da gibt es auch Zeugenaussagen, die sagen nichts anderes. What the fuck? Und dann wird es der Jahrhundertprozess. Und du merkst auch, wie krass ein Prozess ist, der so sehr in der medialen Öffentlichkeit ist. Das ist nicht einfach noch ein Prozess, das wird dann irgendwann was ganz anderes. Ja. Und ich finde, man lernt viel über Politik auch. Also im Sinne von, wie stellst du etwas nach außen dar? Wie taktiere ich? Wie versuche ich, die öffentliche Meinung auf meine Seite zu ziehen? All das, was in der Politik tagtäglich passiert, passiert auch bei diesem Prozess, bei dem es irgendwann dann nicht mehr so groß um die Wahrheit geht, sondern um die Frage, wie interpretiere ich die Wahrheit, beziehungsweise wofür steht die Wahrheit für mich? Mhm. Welche politische Agenda habe ich und wie kann ich die am besten nutzen für diesen Fall? Und es ist sehr, sehr geil gespielt. John Travolta hat eine Rolle als John Travolta wirklich mit seinem komischen Gesicht. Also John Travolta hat mittlerweile ein komisches...
Ja, der Typ einfach so krass aus. Also so eine Wasserleiche.
Er sieht aus wie völlig zugebotoxed, passt aber unheimlich gut auf die Rolle. Also es ist wirklich, es ist unfassbar gut ausgesucht. O.J. Simpson ist auch sehr gut ausgesucht. Man denkt erst nicht, weil er relativ klein und schmächtig ist. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt den Schauspieler nicht. Mhm. Dann gibt es diesen, ich glaube Ross oder so von Friends. Der spielt den auch einen Anwalt. Es gibt irgendwie vier Anwälte oder so für O.J. Simpson. Und zwar den Kardashian. Du kennst ja vielleicht noch Kim Kardashian.
Ja.
Genau. Die ist durch den berühmt geworden. Deren Vater ist Anwalt gewesen beim O.J. Simpson-Prozess, deswegen ist sie berühmt geworden.
Krass,
also O.J. Simpson hat auch den berühmt gemacht.
Aha.
Es gibt ganz viele Kommentatoren und Autoren, die durch diesen Prozess berühmt geworden sind. Also der ist wirklich sozusagen ein Meilenstein auch der Celebrity-Geschichte der USA.
Okay.
Ja, sehr, sehr spannend. Und es ist wirklich gut gemacht, gut verfilmt und ist auch nicht einseitig, aber also du ahnst schon, wohin der Hase läuft und du hast schon so seine eigene Meinung, glaube ich, aber es wird nicht vorverurteilend gehandelt. Alle Menschen sind nachvollziehbar und keiner ist so ein Arschloch sozusagen, sondern alle sind, es ist wirklich gut gemacht.
Das Volk gegen O.J. Simpson.
Was hast du?
Ja, ich wollte noch eine Empfehlung loswerden. Ich habe nur vergessen, wie die Doku hieß, ehrlich gesagt.
Aber worum ging es denn? Fische, Tiere, kann man es eingrenzen so ein bisschen?
Ja,
Menschen?
Es ging um, ich habe das Problem, was mir aufgefallen ist, ich habe erst die ersten 20 Minuten gesehen von der ganzen Doku. Aber sie wurde sehr hoch gelobt. Das ist, glaube ich, eine WDR-Produktion und sie haben einen der reichsten, also einen reichen Deutschen.
Ungleichland meinst du?
Ungleichland, genau.
Die habe ich gesehen. Die ist super.
Ist sie so gut wie die ersten 20 Minuten versprechen?
Ja, ich finde es sehr gut.
Ja.
Es geht darum, dass in Deutschland das Einkommen und vor allem das Vermögen extrem ungleich verteilt ist.
Überraschung.
Ja. Aber auch, was es macht mit Menschen und was es macht mit so einem demokratischen System, wo man dann irgendwann merkt, huch, da ist ja gar nicht mehr so viel Demokratie da drin. Was haben wir denn da?
Ja, alle als Referenz sagen sie immer alle, du, das ist ja krass in Amerika, ne? Das ist ja super krass in Amerika. Mhm. Um dann zu vergessen, ja, das ist hier jetzt ja auch nicht weniger krass. Also es ist wahrscheinlich noch ein bisschen weniger krass als in Amerika, aber es ist ja trotzdem krass hier.
Die Doku lebt davon, dass es sehr gute Grafiken gibt, sehr viele Experten, ja, die sehr pointiert was dazu sagen, wo man irgendwann merkt, ja, okay, das
ist okay. Die haben einfach 9 Stunden geredet, damit diese 2 Minuten in dem Film auch wirklich
okay,
gut sind.
Die sind irgendwie in Harvard an Elite-Universitäten, die sind in Princeton, die sind überall, das sind ganz verschiedene Professoren. Vielleicht stimmt davon was, was sie sagen, und es lebt von einem Bauunternehmer, der zigfacher Millionär ist.
80 Millionen.
80 Millionen, der quasi Leipzig, dem gehört quasi halb Leipzig, jede dritte Wohnung in Leipzig hat er gebaut. Der dann sagt so, ja, also du kannst das Geld einfach nicht ausgeben. Wenn
das ist das erste Satz.
Wenn du das Geld, das Fenster rausschmeißt, das kommt zur Tür wieder rein.
Ja, und dann kaufst du dir Häuser und Autos, ja, aber dann gewinnen die noch an Wert. Also du kaufst dir Sachen und dann hast du noch mehr Geld auf einmal. Das ist alles pervers.
Ja. Und ich kenne das ja schon im Kleinen, ja. Wenn ich so eine Videokarte habe, Video bei der Videothek.
Okay, niemand hat jetzt noch eine Videokarte.
Ich hatte immer eine Videokarte.
Bei der Videothek.
Ich hatte eine Videokarte
bei
der Videothek.
Wir sind so alt.
Pass, niemand hat es wirklich nicht mehr. Aber ich weiß es ja noch, als wäre es gestern gewesen. Mhm. Und da konnte man dann für, weiß nicht, 2 Euro oder 1 Euro ein Video ausleihen für 1 oder 2 Tage. Und dann konntest du aber auch die Karte aufladen mit 50 Euro. Und wenn du mit 50 Euro aufgeladen hast, hast du 60 Euro Guthaben bekommen.
Ja.
Das heißt, so die Gewinnmarge ist ja extrem hoch. Ja? Also von 50 auf 60 sind, glaube ich, lass mich nicht lügen, glaube 20%.
Ja.
So, du hast also eine, ja, und warum? Weil du so viel Geld hast, dass du dir das leisten kannst, dass es diese Wertsteigerung überhaupt gibt. Wenn du die 50 Euro nicht hast, wenn du immer so gucken musst, dass du gerade mit dem Geld klarkommst und dir mal ein Video ausleihst, kannst du dir das nicht leisten. Wenn du viel Geld hast, wird dir auch noch Geld geschenkt.
Ja, so funktioniert das halt wirklich.
Ja, ein bisschen so ist das Prinzip. Ganz große Empfehlung, Ungleichland. Dauert auch nur so 40, 45 Minuten,
glaube ich. Ja,
ich glaube
45 Minuten. Kann man sich gut mal angucken. Und du bist auch nicht so krass deprimiert danach. Es gibt ja diese Dokus, die du dir anguckst, wie Sklavenarbeit bei Kakaoproduktion in Elfenbeinküste, wo du denkst, holy moly, das ist ja furchtbar. Ja. Milka wird mir 2 Wochen lang nicht so gut schmecken wie vorher.
Genau, nee, vor allem, weil du dir denkst, ja okay, es ist in Deutschland, die Verhältnisse lassen sich ändern. Ich will nicht, dass dem Typ alles gehört. Ich will nicht, dass der Demonstration niederbrüllt und sagt, hä, in Berlin kann man doch gut leben. Das heißt halt 13, 14 Euro für Quadratmeter. Ist doch super. Da freut sich doch jede Krankenschwester. Und du denkst so, nein, Digga, du hast nichts verstanden.
So, und damit hören wir auf für heute, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind leer. Wir machen jetzt mal ein bisschen Pause, 2 Wochen. Und dann feiern wir nächstes Mal.
Nächstes Mal feiern wir WM.
Also, Talk ohne Gast.
Wettet all euer Geld auf Saudi-Arabien. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Mein Name ist Till Reiners.
Ja, ich würde auch sagen, das ist eine gute Idee. Hat Till Reiners gesagt.
Bis nächste Woche.
Ich stehe da nicht mit meinem Namen für.
Bis übernächste Woche. Sonntag oder irgendwann im Podcast, im Internet. Bis dann.
Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Die Satire-Show mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB. Du willst mehr davon? Dann abonnier diesen Podcast und schreib gern eine Bewertung.